Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 mit dem Treffpunkt, ein Erfolgstreffpunkt auf der ganzen Linie. 6 Goldmedaillen. Carlo Janka hat gestern wieder eine gewonnen. Wir reden heute nicht von Goldmedaillen. Wir reden von den persönlichen, politischen, gesellschaftlichen, vor allem von den menschlichen Erfolg, von diesen kleinen Erfolgserlebnissen im Alltag, die sich ergänzt. Manchmal nimmt man es gar nicht wahr. Vielleicht, wenn man es wahrnimmt, wäre das Leben viel, viel schöner. Erfolg mit dem Treffpunkt am Mikrofon der Joschi Kühne.
Je chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Y'en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. Y'en a qui font les bottes comme on lèche les vitrines et la mer qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais dans ma jean. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y sans jamais se faire de mal. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y croit. Mademoiselle chante.
Patricia Kaas, Mademoiselle chante le blues d'Arm. Der ist ein Treffpunkt heute an dem Erfolgsmorgen. Wir sind ja verwöhnt von Erfolg rundum. Man kann Zeitungen anschauen, wie man will. Ich habe das heute Morgen noch schnell gemacht. Ich lese zum Beispiel Hamdani reist in die Schweiz. Also ist das eine Erfolgsmeldung. Wir haben Goldmedaille nicht im Skifahren, haben wir auch bekommen. Riesenslalom Goldmedaille. Also mir, der Carlo Janka hat sie erobert natürlich. Da gibt's aber eine Goldmedaille für das Drei-Säulen-System, steht in der Neuen Zürcher Zeitung. Die Schweiz liegt in einem internationalen Vergleich von Altersvorsorgesystemen auf dem ersten Platz und das in einer Studie im Vergleich mit 13 Ländern. Das sind Erfolgsmeldungen, wo man sieht, mehr effizient für das Schweizer Parlament mit gewissen Massnahmen. Wir reden von Erfolg heute. Wenn man das so anschaut, muss ich meinen Gast vis-à-vis anschauen. Das ist der Karl Immenicker. Guten Morgen, Herr Immenicker.
Guten Morgen.
Ich beschreibe Sie kurz. Ist ein gut aussehender, strahlender Mann mit lichtgrauen Haar, breite Schultern, richtige Muskeln hat er, total einen guten Brustkorb. Das ist ein Top-Sportler, ist erfolgreicher Pilot gewesen. Jetzt sage ich schon gewesen, erfolgreicher Pilot. Alles, was er anpackt, macht er mit Erfolg. Aber er sitzt im Rollstuhl und das seit 30 Jahren. Herr Immenicker, was ist da dran erfolgreich?
Also wenn ich Ihre Einleitung höre, dann muss ich natürlich sagen, dann spiele ich da in einer ganz anderen Liga als das, was Sie jetzt bereits da gesagt haben als Erfolg. Für mich ist eigentlich meine Erfolgssicht eine andere. Ich denke, für mich ist der Erfolg der Weg zu der Zufriedenheit, zu der inneren Zufriedenheit zu finden. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die natürlich 24 Stunden im Tag geht und die wird nie verändert werden. Also das heisst bis zum Schluss vom Leben eigentlich.
Sagen Sie mir das, wieso in einer anderen Liga? Was ist da separat?
Also ich denke, dass Erfolg natürlich der grosse Applaus kann sein oder der kleine Applaus. Und ich sage natürlich, ich merke einfach, dass der kleine Applaus für das persönliche Weiterkommen im Leben, für das Individuum, für sich sicher sehr wertvoll ist. Ich gehe jetzt aber da davon aus, dass der grosse Applaus natürlich kann zu einer Persönlichkeit führen, wenn ich merke, dass es eben auch den kleinen Applaus braucht, wenn ich irgendwann 50, 60 oder 70 werde.
Wir reden heute im Treffpunkt eben nicht vom grossen Applaus, sondern vom alltäglichen Applaus, von den kleinen Erfolgserlebnissen, die man hat, wo man auch etwas dafür tun kann. Machen wir Ihre Geschichte auf. Sie sind jetzt 30 Jahre im Rollstuhl. Sie strahlen positiv die Energien aus. Sie müssen irgendwann eine Schnittstelle haben in Ihrem Leben. Der Unfall muss Sie komplett verändert haben. In einer gewissen Form. Sie sind 45 Minuten lang in einem Auto gelegen. Man hat Sie quasi vergessen. Sie haben einen Unfall gehabt. Sind eingeschlafen am Steuer. Ich darf das so sagen. Ihre Freundin tut's mal, ist verschrocken, hat Schock gehabt. Sie ist raus, hat nochmal einen Unfall verursacht. Man hat Sie im Auto dort an dieser Unfallstelle vergessen. 45 Minuten lang sind Sie so quasi allein auf sich zurückgeworfen. Sie haben Sie denn schon gewusst, dass Sie querschnittgelähmt sind?
Das ist so, ja. Also ich habe sofort realisiert, dass ich einfach die Beine nicht mehr bewegen kann. Und dass das sicher so wird sein, dass aufgrund auch, ich habe das so erlebt, wie wenn ich mein Leben innerhalb von einer ganz kurzen Zeit treffe, sehe, wie es jetzt verlaufen ist bis zu dem Unfall und wie es weitergeht in einem Rollstuhl. Das ist natürlich für mich ein absoluter Vollschock gewesen. Und das hat natürlich schon ein Stück weit Endzeitgedanken ausgelöst, wo ich einfach gedacht habe, so kann ich nicht weiterleben. Ich bin ein Mensch, der von mir sehr, sehr viel verlangt. Hat, vor dem Unfall natürlich, eigentlich immer zu oben stehen. Eben, ich wollte den grossen Erfolg auch haben.
Sie wollten erfolgreich sein.
Das ist so. Wobei ich denke, das ist noch lustig. Ich habe das nachher dann später mal für mich ein Stück weit analysiert. Ich habe das nicht unbedingt nur für mich wollen, sondern ich einfach wollte der gute Sohn sein. Ich wollte der gute der Mensch sein, der eigentlich mehr oder weniger einfach die Spielregeln von der Gesellschaft annimmt und versucht natürlich das Beste zu geben. Und dort drinnen habe ich dann aber gemerkt, dass ich das nicht mehr kann, natürlich mit den Beinen, weil ich wieder ein Mensch war, der das Gefühl hat, es sind sicher der Körper, der ihn in die Champions League gebracht hat. Der Geist ist ja ein guter Durchschnitt, das hat man gern. Aber es war so, dass ich immer sehr, sehr körperbetont war. Und wo natürlich dort die Beine plötzlich mir den Dienst versagt haben, habe ich natürlich gemerkt, dort kann ich nicht weitergehen. Da kann ich jetzt gar nichts mehr eigentlich erreichen in meinem Leben.
Das ist ein radikaler Bruch gewesen. Buchstäblich, komplett, sinnbildlich, wortwörtlich, so, kompletter Bruch. Ja. Man hat sie auf sich selber zugeworfen. In denen, irgendetwas ist das gewesen. 45 Minuten allein. Sie haben da gedacht, sich selber das Leben zu nehmen.
Das ist so, ja. Also ich habe wirklich müssen sagen, in der ersten Phase habe ich eigentlich nur noch einen Gedanken gehabt. Wie kann ich mich jetzt umbringen? Ohne, dass meine Eltern davon etwas merken würden. Also, es hat müssen ausgesehen wie einen tragischen Unfall. Und da habe ich wirklich sehr, sehr schon viel, bin ich schon weit gewesen. Also, ich habe dann dort meine Beine anfangen verklemmen im Gaspedal. Hatte dann auch das Glück gehabt, dass ich eigentlich so mit dem Auto so leicht in einem Bächlein gewesen bin. Und aus dem Militär aus habe ich gewusst, wie man vertrinken kann oder was man eben nicht machen soll. Und das habe ich dann gedacht, okay, dann fährst du einfach an, trinken unter Wasser, bis du es lustig findest und dann vertrinkst. Und dann hat eigentlich niemand mehr gemerkt, dass ich mich selber umgebracht habe, sondern es hat dann eigentlich als tragische Folge von dem Unfall ausgesehen. Und das sind dann so meine Gedanken gewesen, wo ich wirklich entscheiden musste, was will ich jetzt wirklich. Und dann habe ich mich definitiv das erste Mal, glaube ich, gefragt in meinem Leben, was ist für dich eigentlich Lebensfreude, was ist Lebenslust, was ist das, was dich wirklich weitertreibt? Und diese Frage, die hätte man natürlich niemand können nachher besser beantworten, als ich mir selber in dieser Situation hinein. Und habe dann eigentlich herausgefunden, dass das sehr, sehr eine einfache Geschichte ist, weil für mich ist es einfach die Natur. Es ist das Rauschen von einer Tanne, wenn der Wind reinblasen. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das gibt mir die Energie, dort muss ich weitergehen, das will ich weitererleben. Ja.
Die Schlüsselstelle, die gehen wir genauer anschauen, das sind, meine ich, wenn mich das so höre, 45 schreckliche Minuten gewesen, im ersten Moment. Und sowieso natürlich ein entscheidender Schnitt in ihrem Leben. Wie sie das Leben wieder entdeckt haben, das als nächstes am Treffpunkt auf deres Eis. Verkehrsinfo von DRS von 9.17 Uhr in der Region Bern auf der A12 Richtung A1 zwischen Bern-Bümplitz und der Verzweigung Weiermannshaus sowie auf der A1 Richtung Felsenau-Viadukt zwischen der Verzweigung Weiermannshaus und Bern-Neufeld. Stau wegen Bauarbeiten.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the desert. You can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
La 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 la.
After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed, and the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. Had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life underground and the perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
Horse with no name. America Deres Eis im Treffpunkt. Erfolg im Leben. Erfolg in der Musik, Erfolg im Schreiben, Erfolg im Bewältigen von Aufgaben und Erfolg im Beantworten von lebensentscheidenden oder lebenswichtigen Fragen. Bei uns zu Gast heute der Karl Emenegger, er ist Berufs- und Laufbahnberater, Leiter am Institut für Berufsfindung beim Schweizer Paraplegikerzentrum in Nottwil. Seit 30 Jahren im Rollstuhl, hat vor 30 Jahren einen Unfall gehabt, der sein Leben radikal verändert hat. Hat es denn, Herr Emenegger, auch Ihre Persönlichkeit radikal verändert?
Also, das ist sicher eine sehr schwierige Frage, weil auf der einen Seite habe ich natürlich das Ziel gehabt, wieder mich als Individuum gleich zu machen, wie ich vor dem Unfall gewesen bin. Auf der anderen Seite hat mir natürlich das Schicksal ein paar Sichtweisen gegeben vom Leben, wo mich als nicht behinderter Mensch schon ein Stück weit in Frage gestellt hat. Weil ich habe dann einfach gemerkt, dass es gibt einfach mehrere Seiten und mehrere Sachen vom Leben, wo man eigentlich müsste wertschätzen und wo man einfach müsste an und für sich auch akzeptieren oder anerkennen von anderen Menschen. Und dass es nicht einfach nur um das geht, was bin ich jetzt oder wo komme ich jetzt am Stück weit zur Oberstufe. Und das, denke ich, das hat schon ein Stück weit eine Veränderung gebracht in meinem Leben, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte mehr in die Breite gehen von meinem Leben, als jetzt einfach nur eine Spitze erreichen und am Schluss bin ich einsam.
Es klingt ja leichte Spuren an und ich dramatisiere das jetzt ein bisschen, als ob Ihnen der Unfall, das Schicksal, der Schicksalsschlag den Weg gezeigt hätte.
Also ich habe natürlich gemerkt, dass das Leben ein Stück weit aus Integration besteht, und zwar ein Leben lang. Also das heisst, im Prinzip muss ich mich dauernd wieder in die Gesellschaft integrieren. Und das ist nicht etwas, wo ich sagen kann, ich habe es geschafft oder ich habe es nicht geschafft, sondern es ist ein dauernder Prozess. Und diesen Prozess habe ich natürlich vorher dann einfach gemeint, den kann man mit Erfolg, kann man den einfach lösen, indem man einfach sehr erfolgreich wird und am Schluss kauft man sich einfach den Rest.
Also das muss ich erklären, mit Erfolg, das heisst, Sie sind Nationalliga A-Handballer gewesen, Sie sind Pilot gewesen, Sie haben sonst Erfolg gehabt im Leben, Sie sind ein Strahlemann, ich habe dann mal Ihnen gesagt, Sie sind ein Lebemann gewesen, ist das jetzt im Nachhinein immer noch richtig betrachtet?
Ja, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen so, ja. Also das heisst, ich habe extrem einfach Freude am Leben. Und ich habe an und für sich natürlich gemerkt, dass es für mich mehr oder weniger das war, was ich angelenkt habe, dass das hat mich zum Erfolg führen musste. Das bin ich mir einfach gewöhnt gewesen.
Sind Sie denn ein oberflächlicher Mensch gewesen?
Nach dem Unfall habe ich dann langsam so ein bisschen mehr feststellen, dass es eben schon sehr, sehr oberflächlich war auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, dass ich sicher einen sehr, sehr einen tiefen Kern habe, weil ich habe ja auch immer den Urwunsch gehabt, Familie zu gründen und dass ich eigentlich immer gemerkt habe, dass das Leben, das ich habe, das ist leihweise. Ich werde das versuchen weiterzugeben, weil ich habe eine traumhafte Jugend gehabt. Ich habe natürlich immer gesagt, mich als Vater, den hätte ich eigentlich immer wollen sein, als Kind dann. Und das war eigentlich da gewesen, wo ich auf der einen Seite, wo mir eine Tiefe gegeben hat, aber auf der anderen Seite eben das sehr Oberflächliche, weil es halt ein Stück weit eben nur auf Erfolg aufbauen war.
Jetzt die 45 Minuten nochmal, die wir vorhin angesprochen haben. In diesen 45 Minuten haben Sie sich entschieden zu leben. Sie haben Ja gesagt zum Leben und Sie haben das Leben wie entdeckt. Die entscheidenden Fragen sind auch gewesen, der Bach rauscht. Sie haben sich nicht ertränkt im Bach. Sie haben Bäume wieder gesehen und gehört und geschmeckt. Ist das vorhin so wie selbstverständlich gewesen und jetzt ist es das Entscheidende?
Das ist so. Das ist genau der Punkt, wo ich einfach sage, dort drinnen habe ich gemerkt, dass meine Lebensfreude eigentlich auf relativ einfachen Sachen basiert und dass ich die eigentlich immer abrufen kann. Und das hat mir dann natürlich eine Selbstsicherheit gegeben, dass ich eben auch das andere wieder angehen und einfach können sagen, okay, dann probiere ich halt den langen Weg wieder zurück in die neue Form von dieser Lebensform, also im Rollstuhl, in dieser Gesellschaft drin halt.
Sie stützen für mich diese. Ich glaube, das geht auch für die Fußgänger so wie für die Rollstuhlfahrenden, dass der kleine Schritt eigentlich dazu führt, sich erfolgreich zu fühlen.
Richtig. Also, wir tun es dann einfach mit der Radumdrehung, die wir es beschreiben, oder? Für euch ist es ein kleiner Schritt und für uns ist es einfach nur eine Radumdrehung, oder? Nein, aber es ist wirklich so, es sind eigentlich die viel kleinen Schritte, die ein Stück weit dann eben zu dieser Weg eigentlich auf dieser inneren Zufriedenheit oder die Zufriedenheit grundsätzlich einmal aufbauen, wo einfach unsere Gesellschaft dringend braucht.
Die vielen kleinen Schritte, wie sie die Schritte gemacht haben, das ist ja nicht selbstverständlich. Sie haben nachher wieder eine Arbeit angenommen. Sie haben mir dann auch den wunderbaren Satz gesagt, sie sind nach 5 Jahren im Rollstuhl angekommen. Alle die Fragen, wie die kleinen Schritte gelaufen sind, wie sie die vollzogen haben, das erfahren wir weiterhin da im Treffpunkt auf deren Seite. Als nächstes lernen wir einen Weltmeister kennen. Ja, trotzdem, wir haben auch sportlich erfolgreiche Menschen bei uns. Das heisst, mit dem Treffpunkt zum Thema Erfolg. Auch musikalisch haben wir natürlich gewisse Leitplanken gesetzt. Fiction Factory, Feels Like Heaven. Ein grosser Erfolg, aber der einzige Erfolg. Spielt ja keine Rolle. Immerhin ein Erfolg. Jetzt sind Sie daheim gefragt. Was haben Sie für Erfolgserlebnis? Was bedeutet Ihnen Erfolg? Es muss nicht der grosse Erfolg sein von Millionen Publikum. Eben gerade nicht, sondern vielleicht in der Familie. Oder vielleicht beim Lehrstellen suchen. Oder beim Briefschreiben. Oder, was könnte man sagen, beim Beziehung finden. Oder bei einer kleinen Firma gründen, in einer Nische tätig sein und Erfolg haben. Alles gilt, die kleinen Erfolge, abseits von den grossen Publikationen in Zeitungen, Fernsehen, Radio. Aber gut, im Radio kommen Sie natürlich dann schon. Erzählen Sie uns Ihre Erfolgsgeschichte. Der Reto Scherer wartet auf Ihr Telefon 0848 440 222. 0848 440 222. Erzählen Sie uns von Ihren Erfolgserlebnissen. Oder schreiben Sie an studio@deres1.ch.
Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores
de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores. Yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances. Le gusta contemplar la madrugada soñando entre los brazos de su amada. Yo simplemente soy de esa clase que ya no es muy común en nuestros días. Las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Voy vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy. Pero es cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por la ausencia, porque soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos. El amor es para mí siempre lo mismo. Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos. El amor es para mí siempre lo mismo. El amor es para mí siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo.
Der SRF-Treffpunkt um 9:45. Wir haben ein Mail bekommen zum Thema Erfolg, und zwar von Bernhard Kipfer, wo ich dann auch später noch telefoniere mit ihm. Er schreibt uns: Kleine Erfolge feiern ist eine Frage der Einstellung. Jeden Morgen beim Zähneputzen schaue ich den Chef, also er sich selber, an und mache mit ihm ab, an was ich mich heute besonders freuen will. Das ist eine Einstellungssache. Erfolg fährt im Kleinen an. Erfolg gibt vielleicht Applaus in der Familie, in der Umgebung, vom Kind, von der Frau, vom Partner, von der Partnerin oder im Geschäft, im Alltag. Es gibt aber auch die sportlichen Erfolge. Zurzeit bei den Olympischen Spielen hören wir jede Nacht und jeden Morgen lesen wir dann wieder von Erfolg von Spitzenathleten, jetzt im heutigen Fall vom Carlo Janka, der wieder eine Goldmedaille geholt hat. Ohne Fleiß kein Preis, heisst's. Jetzt haben wir einen Weltmeister bei uns, der in einer Sportart oder in einer Kampfsportart, muss man sagen, grosse Erfolge gefeiert hat oder immer noch feiert. Das ist der Kung-Fu-Weltmeister, der Alexander Klug. Guten Morgen, Herr Klug.
Guten Morgen, Joschi.
Klug, Alexander, 20 Jahre alt. Im September 2009 sind Sie Weltmeister geworden im Kung-Fu. Man muss dazu sagen, das ist ein Formenkampf gewesen, also nicht Mag gegen Mag, was ja nicht das Ganze soll schmälern. Da ist vergleichbar vielleicht eine Sportart wie Eiskunstlauf, so, könnte man es im Weitesten so sagen. Es gibt Richter, die bewerten, wie sie das Kung-Fu betreiben, mit Stellungen, Schwierigkeiten und so weiter.
Genau, ja, es ist so, dass in dieser Kampfkunst wird man bewertet, also im Formenkampf wird man bewertet, anhand dessen, wie und was man zeigt. Oder?
Also was für Figuren, gibt es denn da Schwierigkeitsgrad?
Ja, es gibt Schwierigkeitsgrad in Sachen Länge oder sagen wir, eine Form, die man vorzeigt, ist besonders bekannt und jeder weiss, dass die extrem schwer ist. So, das ist auch ein Kritikpunkt, der bewertet wird.
Der Alexander Klug hat sich gegen 300 Teilnehmer durchgesetzt. Das war ein Wettkampf in Neu-Ulm, also vor 5 oder 6 Richtern, glaube ich, haben sie sich da müssen präsentieren.
Genau.
Dann ist man Weltmeister. In einer Sportart, die man, glaube ich, wahrscheinlich nie einen gross gelesen hat. Mal im Blick ist es wahrscheinlich kaum gestanden.
Nein, im Blick ist es nicht gestanden, beziehungsweise...
Tagesanzeigen wahrscheinlich auch nicht, NZZ auch nicht.
Ich sage immer gerne, es steht noch nicht dort drin, aber das wird so weit kommen. Und wenn man sich mit Szenenmagazin befasst, dann hat man auch davon gelesen, weil es ist doch sehr ein extrem grosses Event gewesen damals.
Was heisst jetzt Erfolg? Man ist Weltmeister. Wie sind Sie an den Erfolg angekommen?
Tja, ich habe Kung-Fu praktiziert, habe mich fürs Turnier angemeldet und bin Weltmeister geworden.
Der einfachste Weg ist, man macht es einfach.
Man macht es einfach.
Aber die kleinen Schritte, wir haben es ja gehört von Herrn Emenegger, die kleinen Schritte sind doch entscheidend. Also das Talent muss einmal vorhanden sein. Warum jetzt gerade Kung-Fu?
Also jetzt habe ich, glaube ich, zwei Fragen gehört. Die erste Frage kann ich so beantworten. Es liegt auf dem Weg. Die Turniere liegen auf dem Weg und der Erfolg liegt auf dem Weg zu einem grösseren Ziel. Und bewegt man sich auf dem Weg, ist es nur eine Frage von der Zeit, bis man dann so ein Turnier gönnt oder zumindest teilnimmt und dort auch Erfolg hat.
Gut, aber es sind 300 und Sie von 300 der Einzige, dann haben Sie einfach 299, die nicht so erfolgreich sind.
Sagen wir es so, die 299 haben vielleicht einen schlechten Tag gehabt, einen schlechten Moment gehabt oder haben sich nicht genug vorbereitet. Es gibt immer einen besseren. Die Frage ist einfach, ob er auch dort ist oder nicht.
Höre ich raus, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, dass man Erster wird?
Jetzt persönlich für mich, nein. Also ich bin viel lieber mit meinen Kung-Fu-Brüdern, mit meiner Kung-Fu-Schule eine super Zeit und werde nicht Erster, als dass ich Erster werde und dafür keine gute Zeit habe.
Jetzt haben wir die zweite Frage, die ich noch gestellt habe. Wieso kommt man denn auf Kung-Fu als junger Mensch? Jetzt 20, das ist sicher ein Sportart, den man nicht einfach innerhalb von einem halben Jahr erlernt.
Nein, also ich bin... Jetzt muss ich schnell schauen. Ich bin ungefähr schon 6 Jahre dabei. Und ich habe natürlich, wie viele, angefangen mit Kung-Fu-Filmen schauen und mich dafür begeistern. Und habe mich dann ganz spontan bei irgendeiner Kung-Fu-Schule eingeschrieben. Und habe gerade das Glück gehabt, die Richtung zu töpfen. Und ja, und seit dort bewege ich mich eigentlich auf dem Weg in dieser Kung-Fu-Schule.
Ist nie der Punkt da gewesen, zu sagen, wenn ich schon so etwas mache, dann will ich ja der Beste sein?
Für mich persönlich nicht, weil man muss natürlich auch wissen, in einer traditionellen Kung-Fu-Schule oder auch in traditionellen Kampfkünst ist Brüderschaft und Familie auch sehr ein wichtiges Thema. Und da weiss jeder genau, wo sein Platz ist, vor wem er Respekt hat, beziehungsweise natürlich hat man vor allen Respekt, aber wer über einem ist, wer unter einem ist, wie man muss damit umgehen. So Konkurrenz innerhalb von der Kung-Fu-Schule entsteht sicher nicht. Alles andere ist halt Charaktersache und jedem Einzelnen überlassen, was für Motivation er hat, an so ein Turnier zu gehen.
Das habe ich vorhin gehört, Herr Klug, Sie haben noch gesagt, es gibt Erfolg auf dem Weg zu einem übergeordneten Ziel. Was ist denn das höhere Ziel als der Erfolg?
Also ich kann jetzt nur von mir selber reden und mein Ziel war schon immer, gewesen, selbstständig zu werden. Völlig egal mit was oder mit welcher Arbeit, aber mein eigener Chef zu sein. Und genau das verfolge ich eigentlich auch mit Kung-Fu, beziehungsweise mit Kung-Fu mein Geld zu verdienen, ist eigentlich der Traum, den ich verfolge. Und dabei eine Weltmeisterschaft zu gewinnen auf dem Weg dorthin, kann, muss aber nicht sein, aber ist für mich die Erklärung, wieso es so gekommen ist.
Also wenn es dann einfach gar kommt, nimmt man es halt einfach mit, man sagt ja nicht gerade einfach, nein, will ich lieber nicht. Hat Sie Kung-Fu als Sportart, als Kampfsportart in der Persönlichkeit mit dem Erfolg verändert?
Es ist schwierig für mich zu beurteilen, ob die Kampfkunst mich beeinflusst hat, weil ich es ja schon ein Zeitchen mache. Also ich kann nicht sagen, wäre es anders gekommen, weil ich weiss es ja nicht.
Aber sind Sie zum Beispiel selbstsicherer geworden? Hat sich das Verhältnis zu Mitmenschen verändert? Oder hat sich das Umfeld verändert? Andere Kollegen, andere Menschen?
Also ist ganz klar jetzt Bezug auf Kollegen und Menschen, dass das mit der Kung-Fu-Schule an sich eine grosse Familie da ist, wo man darauf zugreifen kann. Und ich verbringe auch sehr viel Zeit mit dieser Familie. Mich persönlich hat das insofern verändert, also ich bin sicher selbstsicherer, als wenn ich nicht Kung-Fu gemacht hätte, als wenn ich die Kampfkunst nicht praktiziert hätte. Es verändert charakterlich auch sehr viel. Es hat auch mit Tugenden zu tun, mit Respekt gegenüber anderen Menschen. Also ich habe die Hand dafür ins Feuer, dass es mich verändert hat, und zwar ins Positive.
Ihre Meister ist ja weltweit, glaube ich, der zweithöchste Lehrer, den Sie haben, der Dr. Sever. Sind Sie mit ihm auf dem Weg zum Erfolg, auch im Gespräch über Erfolg?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Sifu Martin Sever, und wie soll ich sagen, Ich und er, wir haben extrem viel, nicht nur persönlich, sondern ich meine jetzt auf alle Schüler bezogen, wir haben extrem viel Gespräche und Diskussionen und Themen über Erfolg, wo wir konzentriert behandeln und auch analysieren, wie und was ist Erfolg.
Sie machen die Ausbildung. Ich wünsche Ihnen ganz eine ganz erfolgreiche Ausbildung. Sie haben den nächsten Wettkampf vor sich, Titelverteidigung vor sich. Macht man das? Ist das das Ziel als nächstes Weltmeister 2010?
Also man muss dazu sagen, das ist nicht das Jahr, es wird nicht jedes Jahr ausgeführt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, 2 oder 3 Jahre. So, das ist der Rhythmus von der Weltmeisterschaft. Es ist nicht mein gesetztes Ziel, dass ich dort meinen Titel gehe verteidigen. Ich werde auf jeden Fall teilnehmen. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, wie jedes Mal. Und ja, und das Beste hoffen.
Merci vielmals für den Besuch, Alexander Klug, Weltmeister im Kung-Fu. Mit dem kleinen Schritt zum grossen Erfolg und eben zum inneren Erfolg. Das ist der Treffpunkt auf DRS1.
Töpfli und schlecht im Turnunterricht. So manche blöde Witze hat sie denn über sich müssen lassen. Auf dem Schulweg ist sie gegen alleine gekommen. Und gegen wen wir sie hoch haben genommen, hat sie die Geschichte erzählt vom grauen Enteli. Und was es dann später ist gewesen. Ein Schwan so weiss wie Schnee, vergessen was ist geschehen. Und blöd gut, tragen sie so weit, wo es keine Grenzen mehr gibt. Ein Schwan so weiss wie Schnee, vergessen was ist geschehen. Und blöd gut, tragen sie so weit, wo es keine Grenzen mehr gibt. Der Schwan so weiss wie Schnee. Nach der Schule hab ich nicht mehr vorher gehört. Das hat mich dann noch manchmal gestört. Hätte ich ihr doch so gern gesagt. Das, was dann ist geschehen, das tut mir leid. Und grad vorletzt da hocke ich ihr Beiz. Da sagt der Stimm zu mir, Sally, wie geht's? Drehe mich um, was er fast nicht kennt. Was ist auch vor mir steht. Und zu erzählen, was sie denn gesagt. Ein Schwan so weiss wie Schnee. Vergessen, was ist geschehen. Und flieg auf, tragen sie so weit. Weil es keine Grenzen mehr gibt. Ein Schwan so weiss wie Schnee. Vergessen, was ist geschehen. Und flieg auf, tragen sie so weit, wo es keine Grenzen mehr gibt. Für den Schwan so weiss wie Schnee.
To me, how can I find a way?
Das heisst, Treffpunkt zum Thema Erfolg. Das ist natürlich ein grosses Thema. Nur schon, dass wir die Sendung machen dürfen, ist ja ein Erfolg, weil man lernt ganz einen Haufen erfolgreiche Leute kennen. Zum Beispiel per Mail Frau Rita Bauer, die geschrieben hat, sie arbeite seit dem 1. Mai 2007 im Contenti. Das ist eine Stiftung für Menschen mit Behinderung. Sie sind sehr glücklich dort. Ihr grösster Erfolg sei, dass sie im letzten Juni gefragt worden sei, ob sie will Telefonzentrale bedienen. Sie hat gesagt ja, obwohl sie sich das gar nicht wirklich zutraut hat. Und jetzt ist sie Telefonistin und das mit Erfolg. Kleine Erfolgsgeschichte, jetzt auch vom Herrn Kipfer. Der Bernhard Kipfer ist in Bruck daheim. Guten Morgen, Herr Kipfer.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Herr Kipfer, Sie kennen wir als DRS1-Hörer, weil Sie mitgemacht haben, seinerzeit, in der Gesundheitswoche von DRS1. Und dort ist es darum gegangen, sein Körper, sein Gewicht und damit auch Belastungen von Herz und Rücken in den Griff bekommen. Haben Sie das wie geschafft?
Ich habe bewusst Essverhalten und vor allem viel Bewegung. Und mein Erfolg hält da. Mittlerweile sind es 15 Kilo, wunderbar.
Also kein Jojo-Effekt in dem Fall?
Kein Jojo-Effekt.
Ist das Entscheidende, dass man eben mal einen Anstoß bekommt? Haben Sie das so gebraucht, von außen quasi, den Anstoß? Mal, da mache ich mit, da riskiere ich etwas?
Das ist sicher ein Erfolgsgeheimnis. Mir hat ja die ganze Schweiz geholfen. Ich habe zwischendurch immer wieder Rapport abgeben. Und das hat sicher mitgeholfen, ja.
Also das hat auch einen gewissen Druck erzeugt, meinen Sie?
Ja, Druck nicht, nein. Das, über das bin ich raus.
Gut, das ist dann natürlich auch eine gewisse anonyme Million, muss man dazu sagen, oder?
Das ist klar.
Aber haben Sie dann Begegnungen gehabt mit aus dem Kollegenkreis oder Bekanntenkreis, wo gesagt haben, wow, du schaffst das, machen wir den Mut, wir helfen dir?
Aber sicher und immer noch. Sie hören, wow, du siehst anders aus und geht's dir gut und so weiter. Wunderbar, ja.
Schön. Dann,
aber Herr Kühne, der ja, hat im Mai in Uster der ganzen Schweiz gesagt, dass der auch etwas für Gesundheit macht, aufhört mit Rauchen. Wie sieht das bei euch aus?
Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Das ist, also gut, ich bin, sagen wir, Teilzeitraucher. Ja, aber ich versuche es wieder. Ich verspreche es, Herr Kipfer.
Okay.
Wünsche Ihnen ganz, und Ihnen wünsche ich natürlich viel Erfolg mit diesen 15 und mehr Kilo.
Aber sicher, ja.
Dankeschön vielmals, Herr Kipfer.
Halten wir, merci.
Der Bernhard Kipfer ist das gewesen. Und jetzt gehe ich zum Herrn Köhli, der Reinhold Köhli. Er ist im Zürcher Oberland daheim, in Zwetziger. Guten Morgen, Herr Köhli. Herr Köhli, Sie haben kinderlähmig, haben eine Familie gegründet.
Ja.
Wie begründet Sie das Prinzip Erfolg?
Also ich bin 1951 geboren und im 1954 habe ich Polio bekommen. Und dann war eine riesige Lunge. Also es war auch der Kippi. Und dann diverse Operationen im Ballgerist und etwa 30, wenn ich so alles so ein bisschen zusammenzähle. Und einfach immer aufschauen und nie aufgeben. Und, ich bin natürlich jetzt eine Behinderung im Laufen und ich konnte gewisse Berufe nicht können, lernen, die ich wollte. Und man muss sich einschränken, und, aber es gibt immer wieder einen schönen Weg.
Was heisst der schöne Weg? Wo ist denn der schöne Weg?
Dass man quasi immer positiv denkt und denkt, das kann ich und das schaffe ich. Und es geht immer. Ich habe eigentlich immer Glück in meinem Leben, auch mit den Ärzten und so. Und, also, ja, das muss ich sagen.
Sie haben auch Leute kennengelernt, die den Erfolg quasi nicht erlebt, wo verzweifelt an ihrem Schicksal.
Ja, also, wo Gesundheit wegrühren und so, das würde ich sagen. Also, ja, wo denken. Oder zum Beispiel sagen sie zu mir, du, es ist nicht weit, es ist nur 300 Meter, aber für 300 Meter ist das für mich schon wieder viel, oder? Also quasi, dass man sich nicht so kann trainiert denken in einen anderen Menschen. Also.
Haben Sie schon erlebt, Herr Köhli, dass Sie mit Ihrer Art von Erfolg gegenüber Ihrem Leben andere Leute beeinflusst haben?
Das glaube ich nicht. Das muss von mir auskommen. Also, das ist bei mir innen. Und, ja, ich bin einfach aufgestellt und wirklich im Geschäft läuft es super. Ich habe 27 Jahre ein eigenes Geschäft. Und ich setze mich hin und es geht gut. Ja.
Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Ja,
Dankeschön, wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Adieu, Köhli. Und jetzt bin ich mit dem Herrn Canz in Verbindung, der Gerhard Canz aus Dürrenäsch. Guten Morgen, Herr Canz.
Ja, grüß dich, Herr Kühne.
Herr Canz, Sie haben einen Frontalunfall gehabt. Mit welchen Folgen?
Ja, wir haben mit meiner Frau, das war vor ein paar Jahren gewesen. Und da ist einer gekommen, der 2,2 Promille hatte und ist frontal in uns. Ich war Beifahrer gewesen. Und also für mich war es dann, wir hätten ohne weiteres tot sein. Wir sind dann heimgekommen, uns haben sie dann heimgebracht, weil ich die Rippe gequetscht und hatte, weil sie nichts machen im Spital. Ich sehe, dass ich besser daheim zu Hause kurieren. Und dann am Morgen ja nicht können schlafen. Ist bei mir ist einfach alles so durch den Kopf gegangen. Und am Morgen habe ich einen wunderschönen Sonnenaufgang gesehen. Ich dachte, ja, das ist ein Sonnengeschenk. Für mich war es einfach wie ein zweites Leben. Ich bin er Gott so dankbar gewesen. Und ich habe früher bin ich in der Welt herumgekommen. Ich habe im Gastgewerbe und für die Reichen gekocht. Und dann im Sozialen haben wir verschiedenes aufbauen in den USA. Sind wir zurückgekommen und durch die, eigentlich, oder das Erlebnis auf einmal realisiert, was bringt es, wenn man sogenannte Erfolg hat und immer noch mehr ein bisschen und angesehen, in Anführungszeichen ist. Und dann auf einmal ist es bei mir reingegangen, gesehen, nein, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht. Ich will eigentlich auf Menschen, einfach auch meine Zeit investieren in Menschen. Dass ich Menschen mithelfen will, dass sie sich entfalten können. Und zu fördern und bin schon eine Zeit lang, als ich im Sozialen tätig bin und einfach im Kleinen auf Menschen zuzugehen und zu sagen, ich habe so eine Tasse, die ich der Frau einmal geschenkt habe, die sagt, du bist wertvoll. Und heute Morgen, ich hatte Nachtdienst gehabt, dort, wo ich arbeite und dann gestern Abend habe ich die Tasse mitgenommen und ja, wir haben 45 Personen, die dort sind in der stationären Organisation. Und dann habe ich ihnen das vorgelesen und dann noch gesagt, ich will ihnen jede Tasse schenken. Also natürlich nicht können für 45 Personen. Und auf die andere Seite heisst, schön, dass es dich gibt. Und das ist für mich eigentlich jetzt so eine Motivation, auf Menschen zuzugehen. Nicht aus einem Programm aus, aber einfach Begegnungen zu haben und den Menschen anzuschauen und zu sagen, das, was ich durfte leben, ich darf noch leben. Und ich will das Leben und die Dankbarkeit an den Menschen weitergeben. Mhm.
Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. Es tönt nach Erfolg, wo Sie, wie Sie mit Ihrem Leben, mit Ihrem Schicksal und mit Ihrem Unfall umgegangen sind. Herzlichen Dank, Herr Canz.
Bitte.
Und weiterhin hoffe ich, sind Sie Gast bei uns im Treffpunkt auf DRS1. Ja. Der Treffpunkt auf DRS1 zum Thema Erfolg. Eine zweite Stunde, eine erfolgreiche, kommt garantiert nach der 10. DRS 1 mit dem Treffpunkt. 6 Goldmedaillen hat die Schweizer Delegation erobert in Vancouver, Kanada. 2 davon gehen aufs Konto von Simon Ammann. Warum hat er eigentlich 2 Goldmedaillen geschafft? Wir haben ganz eine überraschende Antwort. Wir haben den Grund dafür. Es liegt an den Loipen. Und zwar an der Spur von dieser Schanze. Ganz schlicht und einfach. Dem wenn wir nachgehen. Stimmt der Erfolg oder stimmt er nicht? Erfolgsthema im Treffpunkt. Am Mikrofon Joschi Kühne. Herzlich willkommen.
cose ho inventato io pur di fare sempre a modo mio, evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande. Quanta gente ho incontrato io, quante storie, quante compagnie. Ora voglio di più, una storia importante, quello che sei tu, forse sei tu.
Eros Ramazzotti, erfolgsverwöhnt, da bei uns auf DRS 1 immer wieder gern gehört, auch im Treffpunkt auf DRS 1 zum entscheidenden Thema, was heisst und was ist überhaupt Erfolg? Sportlicher Erfolg haben wir eigentlich bewusst ein bisschen draussen lassen, aber wir kommen einfach nicht an einen sportlichen Erfolg vorbei. Jetzt haben wir 6 Goldmedaillen geschenkt bekommen von unserer Schweizer Delegation, natürlich geschenkt bekommen, erarbeitet in Vancouver. Simon Ammann 2 Goldmedaillen, Dario Colonia hat auch eine erobert, Gallo Janko, gestern. Und das alles ist die Schuld von einer Firma. Und ich begrüsse jetzt den Verantwortlichen, der leitet nämlich auch die Produktion in dieser Firma von Bächler Top Track AG, auch der Mario Koch. Guten Morgen, Herr Koch.
Guten Morgen, Herr Kühne.
Also, 4 Goldmedaillen, das trifft fast jeder von Ihren Angestellten eine. Sind Sie mega stolz drauf?
Ja, logisch sind wir mega stolz auf die Leistung, wo wir da dank unseren Supersportlern können erzielen in Vancouver.
Jetzt müssen wir natürlich den Fall klären. Es ist natürlich schon ein bisschen vermessen, wenn ich die Thesen aufstelle. Aber immerhin, der Simon Ammann, nehmen wir jetzt ihn als Beispiel. Auf der Schanze, wo er gesprungen ist, zweimal mit Bestleistungen und auch als Erster dann abgeschlossen hat, seine Vorführung, ist in ihren Spuren. Sie sind verantwortlich, wie die Spur gesetzt worden ist auf der. Was kann man denn da speziell machen?
Also wir sind dort zuständig im Bereich von der Maschinenentwicklung. Wir machen die speziellen Schanzenspurfräsen. Wir stellen die herstellen und entsprechend in dem Team, das dann nachher die Spuren präpariert, das übergeben und entsprechend instruieren, wie sie die Spur genau müssen, herstellen, damit das eine perfekte Anlaufspur ist, wo dann auch die Geschwindigkeiten können erreicht werden und auch die Springer einen schönen, ruhigen Stand haben, um Spitzenresultat zu erzielen.
Jetzt muss man dazu sagen, dass ja alle von dieser super Spur profitiert haben.
Das nicht ist nur so,
Simon,
ja.
Natürlich. Aber kennen Sie jetzt persönlich den Simon Amann?
Bis jetzt noch nicht, aber ich denke, nach diesen zwei Goldmedaillen sollten wir ihn sicher einmal einladen. Vielleicht können wir ja da noch das eine oder andere zusammen austüfteln, um das noch weiterentwickeln.
Nagano 98, Lillehammer 94, Turin sind Sie auch dort gewesen, haben auch dort Spur gesetzt. Was hat sich denn jetzt in all diesen Jahren in so einer Spur, ich meine, das ist einfach, sind einfach zwei Spuren, was kann man denn da besser oder schlechter machen? Was verändert, was hat Ihnen Erfolg gebracht gegenüber der internationalen Konkurrenz?
Es ist sicher so, dass wir dort immer sehr innovativ gewesen sind. Wir haben enge Zusammenarbeit auch mit FIS, wo wir immer wieder auf Wünsche eingehen, wo man jetzt sehen, zum Beispiel in Vancouver, ganz neu, wenn man genau hinschaut, in der Spur innen sind vier kleine Rillen drinnen im Boden von der Spur, die die Entwässerung optimieren. Das heisst, wenn ein bisschen Feuchtigkeit in der Spur innen ist oder es reinregnet, dann läuft die Flüssigkeit unter dem Ski eigentlich davon. Und das sind alles so kleine Details, die der normale Betrachter natürlich nicht sieht, aber das sind eben dann die technischen Feinheiten, die wir uns eigentlich dann abheben durch die Flexibilität, die wir an den Tag legen.
Heisst das denn auch, dass Sie entsprechende Testfeldversuche machen, um das herauszufinden?
Ja, wir sind natürlich mit verschiedensten Chancen immer wieder in Kontakt, wenn neue Projekte anstehen, wie jetzt gerade zum Beispiel in Holmenkollen, Norwegen, wo nächstes Jahr dann die nordische WM stattfindet, oder? Im 2011. Dort haben wir jetzt gerade eine neue Anlage, sind wir dort am Einrichten, bei dem Umbau von der ganzen Skisprunganlage in Holmenkollen, wo wir dann auch immer vor Ort sind, das anschauen und entsprechend das Ganze weiter perfektionieren.
Es würde mir kaum glauben, dass ein Unternehmen, wie Sie jetzt da führen und auch entwickelt, sich von dem kann quasi ernähren kann, dass Sie können überleben können. Dann gehen wir noch auf die nächste Spur, zu der von Dario Colonia und allen Langläufern. Was haben Sie denn dort möglicherweise Neues entwickelt oder Neues gebracht? Sind die Spuren auch mit irgendwelchen Heizungen versehen oder dass sie stabiler sind in der Temperatur? Was kann man dort machen?
Dort ist es vor allem eigentlich eine Präzision von der Spur selber, wie sie in Schnee reingedrückt wird. Das wird mit Anpressdruck gemacht über einen hydraulischen Zylinder. Und dort ist es sicher einfach dann wirklich auch das Know-how über x Jahre. Das ist übrigens der Ursprung gewesen eigentlich von der Firma Bächler im Langlauf-Loipe-Bereich. Das sind damals Pionier gewesen, wo die ersten mechanisch präparierten Loipen gemacht haben weltweit. Und da ist natürlich schon über 30-jähriges Know-how drinnen, wo man einfach Jahr zu Jahr weiterentwickelt hat.
Ich stelle mir vor, das sind ursprünglich zwei Metallteile gewesen, die so wie eine Spur geprägt haben.
Und das
an einem Ross gehängt worden.
Genau.
Und mittlerweile ist das alles komplett hochtechnologisiert?
Das ist hochtechnologisiert, richtig, wird in den meisten Fällen an den Pistenfahrzeugen montiert und entsprechend bis zu vier Spuren gleichzeitig gezogen.
Gut, jetzt haben wir drei Medaillen erklärt, jetzt gehen wir noch zu der Medaille von Galo Janko. Warum hat jetzt er, meinen Sie da, haben Sie da Teil dran quasi?
Ja, er hat natürlich dank unserer Beschneiungsanlagen, das ist der andere Bereich, wo wir tätig sind, ein sehr wichtiger Bereich für uns. Auch dort sind wir technologisch gesehen Weltmarktführer, kann man sagen. Wir haben seit zwei Jahren jetzt wieder ein komplett neues Produkt entwickelt, das 80% weniger Energie braucht als alle anderen. Und jetzt seit diesem Jahr kann auch der Carlo Janka in Obersachsen auf unserem Kunstschnee trainieren und dementsprechend natürlich bei solchen harten Verhältnissen in den idealen Schliff holen für seine Kurven.
Da müssten Sie eigentlich ja demnächst mal eine Medaille bekommen als innovatives Unternehmen, aber ich glaube, das haben Sie schon, oder?
Ja, jetzt gerade morgen kommen wir einen Produkt-Award über von der Swiss Excellence Stiftung für die Beschneiungsanlage. Für den innovativen Schritt, den wir da haben können, an den Tag legen. Das ist sicher eine weitere Auszeichnung, die uns natürlich auch
an die Spitze bringt
und bestätigt und den ganzen Lohn zeigt für die vielen innovativen Schritte, die man immer wieder einleitet. Was nicht unbedingt immer einfach ist, natürlich so ein kleines Unternehmen auf verschiedensten Fronten immer innovativ zu bleiben. Das ist auch mit sehr viel Kosten auch verbunden und Risiko natürlich. Oder?
Risiko und natürlich auch Leute, die bei Ihnen arbeiten, die Lust haben, das mitzutragen.
Exakt.
Okay.
Genau.
Jetzt wollen wir schauen, vielleicht wünschen wir noch den Didier Küst, dass er mal vielleicht bei Ihnen vorbeikommt und trainieren auf der Kunstschule.
Das wäre noch eine Idee. Ja.
Also Carlo Janko, aber den kennen Sie?
Den können wir natürlich, ja.
Gut. Dann hoffen wir, dass der Simon Ammer vorbeikommt, der Dario Colonna und alle, die bei Ihnen ein bisschen auf der Spur fahren, auf der Erfolgsspur, kann man buchstäblich sagen. Merci vielmals, wünsche einen ganz schönen Tag.
Danke
und weiterhin viel Erfolg. Das war der Mario Koch von Bächler Top Track AG.
Als ich hier mal mit Arms so blau, ein blaues Lost sie mit Goldsander vergleichen. Sie war in der Schule der gelehrte Schwab, von mir und von all meinen Freunden doch da. Am letzten Schultag erstellte das Leben seine Weichen. Wir haben uns sofort aus die Augen verloren. Ich hab mich oft gefragt, was ist aus ihr wohl? Die Wege, die wir beide gegangen sind, waren nicht die gleichen. Und vorgestern sitz ich in einem Lokal. Ich schau in zwei Augen und weiß auf einmal, es ist dieses Blau, das lässt sich mit gar nichts vergleichen. Entschuldige, ich kenn dich, bist du nicht die Kleine, die ich schon als Bub gern gehabt hab, die mit 13 schon kokett war, mehr als was erlaubt war und die enge Jeans auch gehabt hat. Ich hab Nächte lang nicht geschlafen, nur weil du im Schulhof einmal mit dir am Zwinkert hast. Komm, wir streiten 15 Jahre, hol jetzt alles nach, als ob dazwischen einfach nix. Nichts mehr sagen kann. Ich sitz wie gelähmt gegenüber und kann's gar nicht fassen. Ich hör kaum Musik mehr und wart nur drauf, dass sie endlich sagt, du jetzt bauch ich ab. Der Bäder, der 10 Häuser weiter gewohnt hat in der Gossen. Sie zwinkert mir zu wie vor 15 Jahren. Sie sagt, na wie geht's da, mein Bädel nach Jahr? Du hast auch schon sehr lang nichts mehr von dir hören lassen. Ich nick nur, ja sehr lang, ja viel zu lang. Sie meint, komm, probier ma's halt jetzt miteinander. Und später sag ich lachend noch einmal zu ihr auf der Straße. Du entschuldige, ich kenn dich. Bist du nicht die Kleine, die ich schon als Bub gern gehabt hab? Die mit 13 schon kokett war, mehr als was erlaubt war und die enge Jeans auch gehabt hat. Ich hab nächtelang nicht geschlafen, nur weil du im Schulhof einmal mit dir am Zwinkert hast. Komm, wir streichen 15 Jahre, holen jetzt alles nach, als ob dazwischen einfach nichts war. Die mit 13 schon kokett war, mehr als was erlaubt war und die enge Jeans auch gehabt hat. Ich hab nächtelang nicht geschlafen, nur weil du im Schulhof einmal mit dir am Zwinkert hast. Komm, wir streiken 15 Jahre, holen jetzt alles nach, als ob dazwischen einfach nichts war. Komm, wir streiken 15 Jahre. Als ob dazwischen einfach nix war.
Der sei's, der Peter Cornelius im Treffpunkt. Verkehrsen von DRS von 10.19 Uhr in der Ostschweiz auf der A7 Richtung Winterthur ist der Girsbergtunnel nach einem Unfall bis mindestens um 13 Uhr gesperrt. Erfolg im Alltag. Vorne haben wir eine Firma gehört, die mit Erfolg Produkte entwickelt, die auf, zum Beispiel eben in Vancouver auf der Schanze eine neue Spur geleitet hat, mit vier Rillen drin, dass das Wasser abläuft. Das muss man zuerst einmal auf die Idee, wo man zuerst einmal kommen. Die kleinen Erfolge im Geschäftsleben. Wir haben Hörerinnen gehabt, die aus ihrem Erfolgsalltag erzählt haben, die kleinen Sachen, die kleinen Schritte zum Erfolg. Wir haben einen Weltmeister gehabt, der Kung-Fu-Kampf betrieben hat und das immer noch macht. 20 Jahre Kung-Fu-Weltmeister ist. Und bei uns Gast ist der Karl Emenegger. Er ist Berufs- und Laufbahnberater und Leiter im Institut für Berufsfindung beim Schweizer Paraplegikerzentrum in Notwil. Der Karl Emenegger ist 58 und seit 30 Jahren im Rollstuhl. Herr Emenegger, Sie haben seinerzeit entschieden, Sie wollen leben. Sie wollen das Leben so gestalten, Ihre Persönlichkeit aber nicht wahnsinnig verändern, sondern vor allem, glaube ich, wie ich das verstanden habe, auch entdecken. Sie haben einmal gesagt, das Schönste sei, dass Sie sich selber brauchen. Wie können Sie den Satz für uns erhellen?
Also für mich ist einfach das, was wir jetzt auch gehört haben in dieser ganzen Sendung, Erfolg hat auch eine andere Seite. Erfolg hat auch einen sogenannten Misserfolg. Und in dem Misserfolg habe ich plötzlich gemerkt, durch den Unfall natürlich, dass dort eigentlich ein unglaubliches Potenzial liegt. Und zwar das Potenzial vom selber erkennen. Misserfolg ist für uns etwas Negatives. Und der ist für jetzt jemand, der komplett sich muss hinterfragen muss in seinem neuen Leben, wenn er jetzt entscheidet, auch mit so einer Behinderung weiterzuleben, muss er einfach sagen, okay, was könnte ich dort daraus herausholen? Und ich habe dann gemerkt, dass wenn man den Misserfolg als Erkenntnis nimmt und sich da dabei aber sagt, man tut sich dann anfangen überwinden in dem Misserfolg, dass man dann eigentlich unglaublich gute Verbesserungen machen kann, die einem sehr, sehr schnell eigentlich zu einem neuen Selbsttag führt. Und ich denke, das ist für mich ein Stück weit dann halt dann auch wieder Erfolg.
Gott, ist das Prinzip über Misserfolg zu Erfolg eben in Anführungszeichen kommen, gilt das für Sie jetzt als Mensch, der nicht mehr laufen kann? Oder würden Sie das als Oberkapitelüberschrift nehmen? Das Menschenleben braucht mich Misserfolge?
Ja, es ist so. Durch den Erfolg können wir nur an einen Teil von unseren Ressourcen nennen. Und das ist natürlich etwas, was uns eine schwarze Flecke macht auf den anderen Teil, den wir eben auch noch haben. Wir haben genug Ressourcen an und für sich, um auch können, im Misserfolg aus eine Stärkung zu entwickeln. Und das ist eigentlich für mich immer wieder in meiner Arbeit ein absolut wichtiger Punkt, dass ich natürlich sage, ich will auch den Menschen erleben, wie er sich in Misserfolgen verhalten hat und wo er eben im Prinzip nachher dann auch entsprechend vielleicht auch schlafende Ressourcen hat.
Sie haben nach Ihrem Unfall haben Sie eine Lehrstelle? Sie haben können zu 50% arbeiten, auch noch ein Unternehmen gegründet. Zu 50%, wie ist denn das Unternehmen? Ist das erfolgreich gewesen?
Das ist sehr erfolgreich gewesen. Wir haben dort ich habe für mich selber einen Traum ein bisschen entwickeln, weil die Selbstständigkeit als solches ist eigentlich schon vor meinem Unfall immer wieder einen hohen Stellenwert gehabt. Und durch das, dass dann nachher dann das Geschäft relativ sehr schnell auch mich am Samstag und am Sonntag hat arbeiten, habe ich dann schon müssen sagen, mal, es ist eine Erfolgsgeschichte eigentlich. Aber ich habe dann nachher dann ein ganz gutes Angebot bekommen von meinem alten Arbeitgeber, der dann gesagt hat, lass, du musst 100% zu uns kommen, wir geben dir dafür die Lehrlingsabteilung übergeben.
Ich kann bei Ihnen ansprechen, was ich will. Sie haben jetzt nachher die Lehrlingsabteilung übernommen, dann sind Sie dort erfolgreich, Sie haben, glaube ich, über 650 Lehrlinge ausgebildet. Mit Ihnen kann ich eigentlich ansprechen, was ich will. Sie haben nur Erfolg. Ist das systembedingt jetzt? Sind Sie einfach ein erfolgreicher Mensch? Jetzt sitzen zwar im Rollstuhl seit 30 Jahren, aber das ist völlig egal für Sie.
Ich denke nicht, dass das als solches immer nur der Erfolg ist, sondern für mich ist es eigentlich der Weg oder die Suche nach der Lebensfreude. Also was macht mir wirklich die Freude aus, wirklich den nächsten Tag wieder zu leben? Und
gut, dann sind wir doch jetzt dabei. Sie haben ja gesagt, nach 5 Jahren sind Sie im Rollstuhl angekommen. Wo sind denn die kleinen Misserfolge? Erzählen Sie mal von dem Misserfolg. Was sind denn die Misserfolge, die Ihnen den Erfolg quasi ermöglicht haben?
Also für mich ist es zum Beispiel so gewesen, dass ich natürlich einen der grössten Misserfolge gemerkt habe, wo ich nicht mehr konnte, meine sportlichen Aktivitäten so auszuleben, wie halt einfach mein gesamtes soziales Umfeld. Weil ich bin natürlich in einem sehr sportlichen Umfeld, bin ich aufgewachsen und ich habe das nicht können verändern. Freunde bleiben Freunde, ob man jetzt im Rollstuhl ist oder nicht. Also so habe ich es zumindest erlebt. Und das ist natürlich etwas, was ich dann natürlich gemerkt habe. Dort habe ich sehr viele kleine Schritte müssen machen, dass ich auch ein Stück weit dankbar sein, dass ich mit Alternativen umgehen konnte. Und das sind natürlich für mich nachher dann auch Erkenntnisse gewesen, dass ich gesagt habe, du musst ja nicht immer nur im Prinzip einfach der Grösste sein oder der Schnellste oder der Beste sein, sondern es gibt noch andere Freuden, die du kannst aus dem Leben rausnehmen. Und dort habe ich nachher dann gemerkt, dass das Zusammenspiel zwischen Misserfolg und Erfolg eben sehr wichtig ist.
Mittlerweile, wir haben es gesagt, Sie sind Leiter vom Institut für Berufsfindung am Schweizer Paraplegikerzentrum in Nottwil. Wie Sie Ihre Mitmenschen auf den Weg bringen, was für Licht das sie setzen oder wie sie helfen oder das könnt bewerkstelligen. Das erfahren wir dann von Ihnen in der nächsten Gesprächsrunde mit dem Herrn Emenecker, Karl Emenecker aus Nottwil.
Jesse calls at 5 a.m. to tell me how she's tired of all of them. She says, baby, I've been thinking about a trailer by the sea. We could go to Mexico, you, the cat, and me. We'll drink tequila and look for seashells. Now, doesn't that sound sweet? Jesse, you always do this every time I get back on my feet. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me. I say Moses, he's just fine. But he used to think about you all the time. We finally took your pictures down off the wall. Jesse, how do you always seem to know just when to call? She says, get your stuff together. Bring Moses and drive real fast. And I listen to her promise. I swear to God this time it's gonna last. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. I love you in the sunshine, lay you down in the warm white sand. And who knows, maybe this time things will turn out just the way you planned. Pictures about how it's gonna be. By now I should know
dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea.
Und das ein Mann, der mit dem Song kurzfristig einfach mal grossen Erfolg hatte, sogenanntes One-Hit-Wonder, Joshua Kelsen Jesse. Orleans, der sei es mit dem Treffpunkt Erfolge. Sie daheim haben wir immer wieder gefragt und Sie, die zuhören daheim, haben wir sicher wieder Bilder über, wo Sie sich spiegeln. Ja, was ist denn mein Erfolg? Wo bin denn ich erfolgreich? Jetzt haben wir doch so grosse Sportler und Sportlerinnen. Nein, es gibt eben auch Erfolg und das wissen Sie ganz bestimmt. Erfolg, der mit einem selber zu tun hat. Und darum haben wir auch Reaktionen bekommen. Cornelia Büttler hat die Reaktionen ein bisschen gefiltert, respektive zusammengefasst. Was sind denn für Erfolgsmeldungen gekommen?
Ganz unterschiedliche, zum Beispiel Maria Bertschi-Steiner, sie ist Lehrerin und für sie ist es sehr schön, wenn sie gute Begegnungen hat mit Schülerinnen und glückliche Gesichter sieht. Ich tue da kurz vorlesen. Als Lehrerin freut mich auch, wenn die Schülerinnen etwas begreifen und etwas gelernt haben, auch etwas fürs Leben gelernt haben, wie sich selber mit den eigenen Gaben annehmen und Selbstbewusstsein, auch wenn sie es nicht ins Gimmi bringen, denn jeder Mensch kann etwas gut. Für sie sind auch die sozialen Fähigkeiten ein Erfolg. Dann der Roland Wittmer, er sagt, sein Erfolg sei klein, aber mache grosse Freude. Er hat seit 3 Jahren einen Verein für die Herstellung von bakteriologisch sauberem Wasser in PET-Flaschen. Und das wird jetzt auch in Togo und Madagaskar angewendet. Und sein Fazit ist, Erfolg kann man eben auch zugunsten von armen Bevölkerungsschichten einsetzen. Und das muss nicht nur für sich selber sein. Und dann noch Froni Krucker aus Niederhelfenschwil. Sie schreibt, ich durfte in meinem 66-jährigen Leben viele Erfolge genießen, an erster Linie die Geburten unserer 7 wunderbaren Kinder. Das vor allem deshalb, weil ich im Alter von 1 Jahr an Kinderlähmung erkrankte und seit 52 Jahren an Krücken gehe. Sie sind meine ständigen Begleiter. Die Zeit mit den kleinen Kindern war anspruchsvoll und oft bin ich an meine Grenzen gestoßen. Diese zu überwinden war jedes Mal ein Erfolg. Und heute, für mich ist das häufige Zusammensein mit meiner 11-köpfigen, quirligen Enkelschar zwischen 22 Jahren ebenfalls ein Erfolg.
Es scheint manchmal, dass was man gibt, kommt auf irgendeine Form zurück. Und gerade noch in dem Moment ist es mehr von einem Karl Keller aus Frankreich, aus Gugnon. Er sagt, was gibt es Schöneres, als in einem ganzen Dorf am Rand von einer Sahara zu helfen, Dattelprodukte in Europa besser zu verkaufen. Das ist seine Passion, das ist sein persönlicher Erfolg. Und wie man Menschen, die vielleicht eben Schwierigkeiten haben, sich mit dem persönlichen Erfolg auseinanderzusetzen oder den zu finden, wie man das könnte schaffen, das reden wir nachher mit dem Karl Immenegger.
Distance, I've got to pay the price. Defending all against it, I really don't know why. You're obsessed with all my secrets, you always make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple, but somehow it gets to you. But I've learned to get to mention, I swear you'll experience that someday. I'm sitting down here, but hey, really heading off like a shadow. Just thought I would join you for one day. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. I'm not trying to avoid you, just don't want to hear your voice. When you call me up so often, I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend. It's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Kinda invisible, you don't sense my stay. Not really heading up like a shadow.
Shadow, like a shadow, sure I wanna join.
Nini Marlene aus Norwegen, Sitting Down Here, mit ihrem grössten Erfolg, den sie in ihrer Karriere hatte, 1997, dann ist es ein bisschen ruhiger geworden, dann hat es keinen Erfolg mehr gegeben, dann hat es ein Comeback gegeben, sie hat nicht mehr können anknüpfen, dann hat sie mit der Schweizer Band Lovebox einen Song aufgenommen, ist wieder ein bisschen tipper angekommen. Wo ist jetzt ihr Erfolg? Es ist ein sogenannter One-Hit-Number, was wir da gespielt haben. Wir spielen immer wieder so kleine Erfolgstitel, die aber irgendwie auch trotzdem halt ans Gemüt gehen, wo man wieder erkennt. Ist es jetzt ein Misserfolg? Hat sie jetzt ein erfolgloses Leben? Glaube es nicht. Sie hat ihren Erfolg erlebt und vielleicht ist sie so ja auch zufrieden. Wissen wir nicht, können wir nicht erklären. Es führt ja bekanntlich viele Wege nach Rom, auch auf dem Weg zum Erfolg. Das gilt auch für den Paul Burkhalter. Das ist ein ehemaliger, erfolgreicher, der es 3 und der ist 1 Mann und auch ein erfolgreicher Fernsehmann. Man hat ihn viel im Fernsehen gesehen, mit Kultursendungen, aber auch man kennt ihn auch von der Fasnacht-Berichterstattung, gerade jetzt Basel wieder. Seit 2004 ist er künstlerischer Leiter vom Casino-Theater Winterthur. Sein grösstes Erfolgserlebnis seit er bis jetzt. Und das auch darum, wenn man ihn hat wollen, eines Tages nämlich, hat er ein Telefon bekommen.
Das ist noch lustig, das war gerade während der Art-Vernissage in Basel im 03. Der heisse Sommer und der Victor läutet mir an, wir haben uns ja schon lange kennt, oder? Und sagt, jetzt kommst du auf Winterthur und wirst unser Direktor. Und dann muss ich ziemlich kreideweiss gewesen sein, weil ein Freund von mir ist dabei gestanden an dieser Vernissage und hat gesagt, jetzt hast du, glaube ich, auch etwas ganz Verrücktes gehört. Also so ist es gewesen.
2002 ist ja das Casino Winterthur offen, aufgegangen und hat nicht, sagen wir, mäßigen Erfolg gehabt. 2004 kommt der neue künstlerische Leiter, eben der Paul Burkhalt, und sie tun geht's ob sie. Ist das die Erfolgsformel, einfach einen Mann holen und wissen, in den kann ich mein ganzes Vertrauen setzen?
Ja, das müssen wir jetzt fast den Victor fragen. Aber ich habe ja vorher noch nie Theater gekleidet. Also ich bin ja auch ins kalte Wasser gegumpt.
Das ist ja genau der Punkt, oder?
Das ist der Punkt, oder? Und vielleicht ist das die Unverfrorenheit gewesen, oder? Und auch der, ich habe natürlich viele Künstler vorher schon kennt, also die Schweizer Künstler auf alle Fälle, vom Lorenz über Urs und Nadia, die habe ich ja alle durch meine Medienarbeit schon kennt und die haben mich auch sehr bombardiert, dann zumal mit Mail unter dem Motto, gell, Pöli, das machst du, den Job in Winterthur. Also vielleicht ist das auch Grund gewesen, wieso ich mich getraut habe, das zu machen. Also ich weiss einfach, dass ich am 3. Januar 2004, ich habe ja dann noch im Hotel gewohnt, ein halbes Jahr und die Wohnung in Basel noch gehabt, mit dem Taxi am Casino vorbeigefahren, ich bin vom Bahnhof ins Hotel und habe das Haus von außen angeschaut und habe gesagt, Pöli, das schaffst du nicht.
Pöli, das schaffst du nicht. Aber hat der Sprung ins kalte Wasser eben trotzdem riskiert. Es hat natürlich auch Leute gebraucht, und das ist sicher in unserem Alltag auch so, wo einem ermutigt und sagt, mal, das kannst du schon. Manchmal braucht es von außen schon einen Anstoß. Da läutet der Victor Giacobbo und sagt, du bist der neue Direktor. Ist ja ziemlich verrückt, oder? Man wird gefragt, willst du, klar, voll Risiko gehen. Aber wenn man vielleicht im Geheimen schon ein bisschen Zweifel hat, das ist auch Paul Burkhalter nicht anders gegangen. Pöli, das schaffst du nicht. Aber eben hat es geschafft, das auch dank der Infrastruktur der vielen Schweizer Künstler, die sich finanziell und mit ihrem Können engagieren beim Casino Theater Winterthur. Aber gibt es denn sonst noch ein Erfolgsrezept, Paul Burkhalter?
Ja, wenn ich das wüsste. Ich hab das nicht entwickelt am Schreibtisch. Ich bin sehr ein intuitiver Mensch. Also ich verfolge Szene sehr intensiv, auch jetzt, wo ja fast jede zweite Sendung im deutschen Privatfernsehen irgendetwas mit Comedy zu tun hat, wird es ja fast ein bisschen zum Überdruss. Aber vielleicht habe ich einfach das Gefühl für jemanden, wo ich einlade für ein Gastspiel, wo dann eben funktioniert. Also das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Ich meine, Eckhard von Hirschhausen habe ich relativ schnell genommen. Der ist vor 80 Leuten auftreten, das erste Mal.
Das ist der mit der Leber, glaube ich.
Genau, wo wir dann das letzte Mal, wo wir einen Druck hatten, haben wir 3 Vorstellungen gehabt. Am Sonntagnachmittag, Sonntag zu oben und Montag zu oben. Und das ist 3-mal in einem Tag. Ist das ausverkauft gewesen. Also, einfach der Vertrauen in den Künstler. Es kann aber auch negativ ausgehen, dass man merkt nach dem 3. Mal, er hat keine Chance oder sie hat keine Chance da. Das muss man eben dann auch einstecken und sagen, okay, das nächste Mal vielleicht. Ich glaube, es gibt eben kein Rezept. Also ich weiß es nicht. Also ich habe einfach keins gebaut.
Kann man in dem auf dem Erfolgskurs, wo sie offenbar ja schwimmen, respektive kurven und das auch brillant machen, Herr Burkhalter, kann man den Kurs behalten?
Das ist ja so eine Frage, die ich mich jetzt damit schon auch ab und zu ein bisschen beschäftige. Also ich bin jetzt wieder 61. Ich denke, es braucht dann mittelfristig da logischerweise eine Ablösung. Und vielleicht, also, ich habe das gemerkt bei der RS3, ich habe eigentlich bei der RS3 fast von heute auf morgen aufgehört, in einer Diskussion mit Jungen, wo ich plötzlich gemerkt habe, das ist dein Zielpublikum und du bist eigentlich, wenn du ehrlich bist, zahlt für die. Und das ist ein Grund gewesen. Im Radio kann man die Sprache ja noch auf Jung trimmen. Das funktioniert es noch, aber da sieht man das Gesicht nicht dazu. Und da denke ich einfach, das gibt auch neue Impulse. Da bin ich immer dabei. Da glaube ich, habe ich ein Feingefühl noch, was, also, was ankommt. Aber da muss halt dann, oder soll auch zu Recht einmal eine Ablösung stattfinden mit jemand Jüngerem, oder?
Das ist ja wie beim Radio wahrscheinlich bei Ihnen auch so. Die Seele spielt die Hauptrolle, oder?
Eindeutig. Also. Und das ist einfach ein Job, den ich hier habe, wo ich einfach eben mit 54 so einen Job angeboten zu kriegen, ist schon einmal eigentlich sensationell. Und das Umfeld in diesem Haus ist einfach, ja, ich spüre das, wenn Künstler aus Deutschland kommen, wir haben einen super Namen im Ausland. Sie sagen, aha, Casinotheater, also das ist schon toll und das treibt einem natürlich auch, oder? Und fordert die zu weiteren Highlights.
Schandtaten.
Ja. Schandtaten ist auch gut, ja.
Burkhalter Paul wird 61. Ein bisschen gehört man raus, es geht vielleicht einmal auf Ablösung hin. Das muss man ja, wenn man das richtig macht im Leben, muss man ja wissen, wer man soll gehen. Gibt es noch ein Ziel für den Paul Burkhalter, nachdem er ja von Erfolg verwöhnt ist in seinem Leben?
Ja, ein Ziel. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht einmal noch 2, 3 Künstler oder Gruppen, einmal junge, ein bisschen unterstützen und fördern und mit dem Wissen und Know-how und dem Netzwerk, das ich jetzt aufgebaut habe, auch hier in der Kleinkunstszene, vielleicht das ein bisschen ausnutzen. Also ich werde dem Gebiet sicher treu bleiben.
Gut, dann hören wir uns bei der nächsten Erfolgssendung. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag und viel Erfolg.
Danke vielmals. Merci.
I won't let
PhD aus dem Jahr 1981. Ein grosser Hit hatte er, genau der I Won't Let You Down. Später dann ist aber bekannt als Jim Diamond. Der heisst der Treffpunkt heute zum grossartigen Thema Erfolg. Es gibt, wir haben es gelernt und wir hören es immer wieder. Und wenn wir, glaube ich, auf das Wort nur schon Erfolg schauen, auf ganzen Haufen Facetten. Bei uns zu Gast in diesen zwei Stunden, ich danke ihm herzlich, dass er gekommen ist, der Karl Emenegger. Er ist Rollstuhlfahrer seit 30 Jahren im Rollstuhl, hat einen schweren Unfall gehabt, Querschnitt gelähmt, er ist im Rollstuhl angekommen und hat das, und jetzt muss ich es nochmal sagen, erfolgreich gemacht, Herr Emenegger. So ganz wirklich gern hören Sie das Wort, ich habe es erfolgreich gemacht, nicht. Warum jetzt denn nicht?
Für mich ist wirklich Erfolg dann, wenn ich ihn in den Augen von den anderen sehe. Also das ist wirklich...
Ich sage dem so.
Ja, ich bin der Teamplayer, ich bin der, der gerne der Coach ist, ich bin der gerne, der natürlich wirklich in eine Erfolgsgeschichte gerne meine Dienstleistungen reingibt. Mhm. Das ist natürlich so und ich denke, ganz notwil, das mit der Schweizer Paraplegiker Geschichte, das ist natürlich wirklich eine Erfolgsgeschichte und dass ich dort halt ein kleines Rädchen sein, das hat mich natürlich extrem natürlich stolz gemacht. Aber Erfolg als solches, ich mich persönlich jetzt als Erfolgsmensch anzuschauen, mit dem habe ich Mühe, das gebe ich zu.
Sie haben Mühe damit, weil es halt ein bisschen stimmt.
Oder? Das weiss ich nicht.
Gut, Sie sind Berufs- und Laufbahnberater, Leiter im Institut für Berufsfindung im Schweizer Paraplegikerzentrum zu Notwil. Das heisst, Sie ermöglichen, nebst dem, dass Sie Lehrlinge ausgebildet haben, jetzt Menschen, die auch Rollstuhl fahren müssen, Sie ermöglichen denen, ja, also Sie helfen denen auf dem Weg wieder in den Beruf zu gehen. Jetzt sind ja nicht alle dermassen stark in der Persönlichkeit wie Sie. Wie gehen Sie das an, wenn Sie jemanden jetzt eben quasi schulen?
Wo der Guido Azech das Haus bauen hat in Notwil, hat er einmal gesagt, ich muss zuerst einmal die Meinung haben von den Leuten, die betroffen sind, dass wir überhaupt können etwas Neues in die Welt raussetzen können. Und er hat wirklich das Ganze hinterfragt, wie hätte ich es gern, wenn mir das Schicksal würde passieren. Und aus dieser Überlegung heraus ist dann die Situation entstanden, dass wir haben dürfen im 89 dazu mal noch mit ein paar Rollstuhlfahrern zusammen ein Konzept entwickeln. Wie hätten wir es gern, wenn es das Schicksal wirklich passieren würde?
Also die Idealvorstellung so?
Eigentlich wirklich so. Und ich hatte dazu mal, dadurch, dass ich natürlich als Lehrmeister bin ich ja dann dort in dieser ganzen beruflichen Geschichte natürlich verankert gewesen und hat das mich sehr fasziniert. Und ich habe mich dort dann auch mit eingeknäuelt, dass wir dann das Konzept eigentlich dürfen entwickeln. Wo wir klar gesagt haben, als erstes Mal muss ich überhaupt einmal spüren, dass die anderen verstehen, erstens einmal, was ich verloren habe und was ich wieder ersetzen muss. Und aus dem heraus haben wir dann gesagt, okay, wir müssen eine erste Stufe haben, wo man die Leute wieder aktiviert. Und aktivieren heisst für mich, ich suche vielleicht nach Träumen, ich suche vielleicht nach verpassten Gelegenheiten vom Leben, ich suche irgendwo etwas, wo ich eigentlich gar nie gedacht hatte, dass das irgendwo bei mir in Ressourcen könnte auslösen, wo ich nachher dann könnte weiterentwickeln. Und genau das ist eigentlich unser Erfolgskonzept dann gewesen. Wir haben gesagt, wir probieren den Menschen so zu aktivieren, dass er gar nicht mehr zurück kann. Und aus dieser Aktivierung heraus haben wir nachher dann gesagt, okay, nachher dann gehen wir in eine Abklärungsform rein bei dem Menschen rein. Und dann hauen wir aber immer einen drauf. Also wir tun dem mehr Erfolg eigentlich zugestehen, wir tun dem mehr Vertrauen aufbauen gegenüber aussen, als dass er vielleicht im Moment in den Resultat würde zeigen, schwarz und weiss. Aber wir gehen hier davon aus, dass er eben nachher dann weitergeht. Mhm. Das heisst im Prinzip, er wird eigentlich wie eine Art Opfer vom eigenen Erfolg. Das ist eine andere Form. Mhm. Und dann kommt aber für mich natürlich der wichtigste Punkt, wir sind dann natürlich nachher dann auch da für ihn. Wir tun ihn weiter coachen, wir tun ihn nicht allein lassen. Also wir tun ihn in den Prozess verwickeln, den ich ja gesagt habe. Das geht in der Regel 3 bis 5 Jahre, sogar 10 Jahre für gewisse Themen, bis man wirklich in einem so einen Rollstuhl wirklich ankommt. Dass man aber sagt, wir tun dir nachher dann auch einen Arbeitsplatz suchen, wir tun dich nachher dann auch weiter fördern, wir tun dich unterstützen mit Sachen, die du gar noch nicht vielleicht dir könntest vorstellen. Und das gibt dann schlussendlich nachher dann eigentlich den Prozess, der dann zu dem Erfolg führt.
Konkretes Beispiel, jemand hat vorhin in einem Beruf geschafft, kann das sein, dass er nachher komplett etwas anderes macht und sich entdeckt, dass er andere Fähigkeiten hat. Ich unterstelle Ihnen, Sie haben Ihr pädagogisches Talent entdeckt durch der Unfall, das ist jetzt ein bisschen eine gewagte These, aber hat das etwas?
Das ist ein Stück weit sicher so. Also ich denke vor allem auch, die ganze Kommunikationsfreudigkeit ist natürlich aufgrund von dem entstanden, dass man einfach gemerkt hat, mit der Behinderung bin ich im Alltag natürlich wirklich auf andere Menschen angewiesen und somit muss ich eine Kommunikationsfähigkeit entwickeln. Aber noch einmal auf das Thema zurückzukommen, meine, ein Dachdecker, können wir nach 48 Stunden sagen, wird nie mehr als Dachdecker arbeiten. Bis er aber nachher dann wirklich in dem Rollstuhl angekommen ist, so lange kann ich nicht warten, weil ich muss einfach sagen, der Arbeitgeber, der Arbeitsplatz, das ist heute so eine Halbwertszeit von, sagen wir, 3 bis 4 Monaten. Und dann nachher dann ist meine Geschichte heute in der Arbeitswelt drin. So hart, wie das tönt. Wenn man aber nachher, wenn man aber bereits schon in den ersten paar Monaten kann erste Akzente setzen, erste, Signale aussenden, sowohl zum Arbeitgeber wie zum Patient, dann nachher dann kann man Netzwerke einfach klüpfen, wo dann einem später genau zu dem können, führen, dass man können sagen, wir garantieren dir eine Austrittslösung. Egal, wie du dich entscheidest, aber wir werden dort drinnen definitiv dir helfen, wirklich eine Anschlusslösung zu finden. Und das kann ich sagen, habe ich jetzt in den letzten 20 Jahren wirklich können einhalten.
1600 Menschen haben sie geholfen,
wieder so zu finden. In der Zwischenzeit sind sie, also eben, es ist erschreckend. Ich merke auch, wie alt sie wirklich langsam werden. Aber dass es wirklich in dieser, für mich eben so kurze Zeit, weil ich bin immer noch in diesen ersten Anfängen, wo wir gesagt haben, das ist ja gar nicht möglich. Und trotzdem haben wir eben dort wirklich so ein schönes Stichwort eigentlich vom Hermann Hesse können übernehmen, wo wir einfach gesagt haben, wir müssen das Unmögliche versuchen, damit das Mögliche kann entstehen. Und da sind wir sicher vom Weg. Und ich denke, das ist sicher ein schöner Weg, wirklich.
Herzlichen Dank für den Besuch, Herr Immenegger. Das war der Treffer auf Ihres Eis.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.